Liebe Zuhörer unseres Radios, wir fahren fort in der Auslegung des Papstbuches Jesus von Nazareth von Papst Benedikt. Er geht auf einen Einwand von Theologen ein, der offensichtlich von vielen geteilt wird, dass es eine Änderung in der Verkündigung des Herrn gegeben habe. Am Anfang habe er die bedingungslose Liebe des Vaters verkündet. Als er dann sah, dass das nicht angenommen wird, seine Botschaft vom Reich Gottes, habe er dann als stellvertretender Gottesknecht die Schuld der Welt auf sich genommen und gesühnt. Der Papst hat dargelegt anhand der Seligpreisungen und einiger anderer Stellen aus dem Evangelium, dass diese These wenig wahrscheinlich ist, dass von Anfang an die Botschaft des Herrn auf Kreuz, auf Tod, auf Auferstehung angelegt war. Einen Widerspruch zwischen Jesu Freudenbotschaft und seiner Annahme des Kreuzes als Tod für viele gibt es nicht. Im Gegenteil. Erst in dieser Annahme und Umwandlung des Todes erreicht die Gnadenbotschaft ihre ganze Tiefe. Im Übrigen ist die Vorstellung von der Entstehung der Eucharistie in der Gemeinde auch historisch völlig absurd. Wer hätte sich leisten können, einen solchen Gedanken, eine solche Wirklichkeit zu schaffen? Wie hätte es möglich sein sollen, dass die frühen Christen eindeutig schon in den 30er Jahren widerspruchslos eine solche Erfindung angenommen hätten? Mit Recht sagt Pesch dazu, dass bislang überhaupt keine überzeugende Sekundärerklärung der Abendmahlsüberlieferung vorgelegt werden konnte. Also wenn dieser Gedanke der Stellvertretung der Sühne nicht ursprünglich vom Herrn gekommen ist, dann muss es ja an der Gemeinde entstanden sein. Und dann stellt sich natürlich die Frage, es steht ja fest, dass es historisch ganz früh angesiedelt ist, woher das überhaupt gekommen ist. Und da schreibt Rudolf Pesch, da gibt es überhaupt keine Erklärung dafür. Es gibt sie nicht. Nur aus dem eigenen des Bewusstseins Jesu konnte dies kommen. Nur er konnte so souverän die Fäden von Gesetz und Propheten zur Einheit verweben, ganz in der Treue zur Schrift und ganz in der Neuheit seines Sohnseins. Nur weil er selbst es gesagt und getan hatte, konnte die Kirche in ihren verschiedenen Strömungen von Anfang an das Brot brechen, so wie Jesus es in der Nacht des Verrates getan hatte. Damit endet dieses Kapitel und es geht um die Theologie der Einsetzungsworte. Ein Nachtrag sei mir noch gestattet. Es gibt heute keinen Bibelexegeten mehr, der nicht annimmt, dass der Philipperhymnus von Paulus vorgefunden worden ist. Das heißt, bei Philipper 2, 5 bis 11 haben wir es mit Urgestein zu tun. Man nimmt an, dass dieser Hymnus in der Gemeinde gebetet, gesungen worden ist. Und der heißt, Jesus Christus war Gott gleich, er hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich, wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Er war gehorsam, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist schon in den 30er Jahren gesungen worden. Heute habe ich mit einem Mitbruder zufällig darüber gesprochen. Er hat gesagt, wenn jemand so etwas tut, dass er in der Herrlichkeit Gottes ist und dann Mensch wird, ist das fast schon eine Art Selbstzerstörung. Es ist wie wenn jemand, das ist natürlich ein schlechter Vergleich, in einer tropischen, schönen Natur lebt, mit 30 Grad aufwärts und dann plötzlich nach Sibirien bei 50 Grad minus versetzt wird. Da muss jemand wirklich von einer verrückten Liebe getrieben sein, dass er so etwas macht, die Herrlichkeit Gottes hinter sich zu lassen, Mensch zu werden und nicht nur das, auch innerhalb der menschlichen Ebene den letzten Platz im Sterben am Kreuz einzunehmen. Die Gemeinde hat offensichtlich in diesem Hymnus das innerste Wesen des Herrn so ausgedrückt. Dann stellt sich schon die Frage, wie kann man denn eigentlich dazu kommen, zu behaupten, Jesus hat am Anfang das Reich Gottes, die bedingungslose Liebe des Vaters verkündet und sei dann erst im zweiten Schritt auf den Gedanken der Stellvertretung gekommen. Das ist ja von Anfang an schon mitgegeben. Wenn jemand eine solche Liebe hat, dass er alles hinter sich lässt, dass er die Herrlichkeit Gottes aufgibt, dass er Mensch wird, in unsere Erbärmlichkeit eintaucht, dann ist das doch schon Stellvertretung. Und ich möchte auch mal ganz klar sagen, es ist nicht Aufgabe der Exegese, überall, wo Ecken und Kanten in der Bibel sind, die sind natürlich auch da, Sprengsätze anzubringen und die Einheit des Evangeliums zu zerreißen. Mich ärgert das, weil es einfach nicht souverän ist, wenn man an den ursprünglichen Dokumenten, an den Texten vorbeigeht und wenn man völlig unnötig Verunsicherung in unsere Leute hineinträgt. Es ist immer wieder deutlich, wenn Sie die Texte von solchen Theologen genau lesen, was sie eigentlich treibt. Es steht dann immer wieder drin, unserem Empfinden ist das irgendwie fremd. es mag sein, dass unser Empfinden anders ist, aber dass unser Empfinden hat sich immer am Wort Gottes auszurichten. Wir denken heute anders, als Leute im 19. und 20. Jahrhundert gedacht haben, und im 22., 23. Jahrhundert wird man wieder anders denken. Aber wozu haben wir denn die Heilige Schrift, wozu haben wir die Offenbarung? Das ist doch der Maßstab, an dem alles andere gemessen werden muss und an dem wir auch immer wieder uns auszurichten haben. Und es kann doch nicht sein, dass wir permanent versuchen, das Wort Gottes unserem Empfinden anzupassen. Und das ist ein fundamentaler Irrtum, einfach um der Versuch, das Evangelium heutig zu machen, in das Aggiornamento, wie es im Zweiten Vatikanischen Konzil beschrieben worden ist, darf nicht dazu führen, dass wesentliche Inhalte umgedeutet werden und anders verstanden werden. Nach all diesen Überlegungen so der Papst über den geschichtlichen Rahmen und über die historische Verlässlichkeit der Einsetzungsworte Jesu, wird es Zeit, sich deren inhaltlichen Aussagen zuzuwenden. Zunächst ist noch einmal daran zu erinnern, dass uns in den vier Eucharistieberichten zwei Überlieferungstypen mit charakteristischen Unterschieden begegnen. Wir werden sie im Einzelnen nicht untersuchen. Dann wird der Papst aber die einzelnen Unterschiede kurz benennen. Man kann jetzt schon sagen, es gibt zwei Überlieferungsströme bei den Einsetzungsworten. Auf der einen Seite Paulus und Lukas, auf der anderen Seite Markus und Matthäus. Der Papst wird darlegen, dass diese sicher unterschiedliche Akzente haben. Aber jetzt geht's, wissen Sie, es ist im Grunde genommen wieder genau die gleiche Geschichte. Ob ich jetzt auf unterschiedlichen Schwerpunkt setze und plötzlich unüberwindbare Gegensätze mache, oder ob ich sage, letztlich handelt es sich halt um das Gleiche, aber mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Das ist einfach so der fundamentale Unterschied. Und wir müssen schon von der Einheit der Heiligen Schrift ausgehen und dass es sich im Wesentlichen, auch wenn unterschiedliche Akzentuierungen vorhanden sind, nicht widerspricht. Sonst löst sich alles in Vieldeutigkeit auf. Wir merken einfach auch, in unserer katholischen Kirche ist es wichtig, dass wir die Schrift auf der einen Seite als Grundlage haben, aber auch die Tradition. Rudolf Pesch wird nämlich darlegen, dass es beim Verständnis der Einsetzungsworte 46 verschiedene Möglichkeiten gibt, das zu interpretieren. 46 verschiedene Möglichkeiten, die sich durch die Vertauschung der Einleitung der Einsetzungsworte noch verdoppeln ließen. Das heißt, man muss schauen, wie man es von Anfang an verstanden hat. Das gehört auch dazu. Und deshalb ist die Grundlage unseres Glaubens die Schrift und die Tradition. Man kann nicht einfach von 2000 Jahren Geschichte absehen und von dem, wie es von Anfang an verstanden worden ist. So darf ich Ihnen den Segen geben. Es segne, heile und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag.